auch wenn das nicht immer in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird, das war ein absoluter Erfolgsfall für die Wissenschaft. Die Forschung ist in der Lage, schnell auf so eine Herausforderung zu reagieren. Und
einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und ich begrüße Sie zu einer neuen Mednight-Folge. Und wir haben heute eine Person zu Gast, über die Sie staunen werden, wenn Sie nachher den Lebenslauf hören. Gemeinsam sprechen wir jetzt gleich über zwei sehr, sehr wichtige Themen. Über unser Immunsystem und auch über das Thema Autoimmunerkrankungen, Entzündungen, chronische Entzündungen, stille Entzündungen. Darauf gehen wir jetzt gleich ein. Zunächst einmal aber begrüße ich meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, Herr Professor Schmidt.
Hallo.
Die Corona-Pandemie war ja das Eldorado für Virologen und Immunologen, um medial präsent zu sein. Wieso haben wir von Ihnen so gut wie nichts gehört oder ist das irgendwie an mir vorbeigegangen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin den Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar, die sich die Zeit genommen haben, natürlich alle diese Thematik der Öffentlichkeit zu präsentieren und zu erklären. Wir haben den Weg gewählt, dass wir tatsächlich eher uns im Labor versteckt haben und so viel wie möglich an diesem neuen Krankheitserreger geforscht haben und tatsächlich auch versucht haben, eine neue Therapie zu generieren, und das hat uns dann in der Zeit beschäftigt. Aber wie gesagt, ich war sehr dankbar, dass auch eigentlich das gesamte Spektrum dieser Arbeit eigentlich der Öffentlichkeit auch erklärt und sichtbar gemacht wurde.
Damit ist ja das Berufsbild auch erst einmal vielen Menschen bekannt geworden. Was macht denn eigentlich so ein Immunologe? Ist er den ganzen Tag nur im Labor vor dem Mikroskop? So ein bisschen hat man ja den Eindruck auch bekommen. Was ist so Ihre Aufgabe? Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
Ja, also der spannendste Immunologe, wenn ich das so sagen möchte, ist natürlich derjenige Immunologe, der wirklich tatsächlich noch voll in der Forschung steht und die Forschungsarbeit im Labor macht. Da komme ich ab und zu noch zu, leider nicht immer ganz so oft, wie ich das gerne hätte. Aber die immunologischen Forscher, zum Beispiel in meiner Arbeitsgruppe, die würde ich sagen, verbringen durchaus die Hälfte bis zwei Drittel ihres Tages im Labor. Die pipettieren kleine Flüssigkeiten von einem Gefäß ins andere, die kultivieren Zellen, behandeln die mit verschiedenen Reagenzien und schauen dann, wie die reagieren. Und dann werden die natürlich auch gemessen und dann braucht man eine gewisse Zeit natürlich auch, diese Ergebnisse auszuwerten. Und mein Job als Gruppenleiter ist immer mehr so ein bisschen weg von dem einzelnen Projekt, sondern ich versuche natürlich, die Projekte meiner Mitarbeiter zu koordinieren. Ich kommuniziere mit Kollegen auf der ganzen Welt, um unsere Ergebnisse zu vergleichen, zu verstehen, wie wir noch mehr über das Immunsystem herausfinden können, und bin natürlich immer, wenn es die Möglichkeit gibt, das ist eher mal abends oder in der Nacht oder am Wochenende, natürlich auch noch gern dabei zu helfen. Insbesondere im Moment eher, wenn es mal eng wird, wenn wir eine Deadline haben, wenn wir Zeitdruck haben. Aber genau, also der Luxus dieses Berufsfeldes ist natürlich, dass man immer trotzdem noch sehr nah an der Forschung ist und die spannenden Ergebnisse direkt mitbekommt, auch wenn man sie nicht immer selbst erzeugt.
Also Sie lieben es wirklich zu forschen.
Absolut. Also das ist meine Passion und das ist, glaube ich, auch das unschlagbare Gefühl, wenn man irgendwas Neues herausgefunden hat, was noch niemand vorher gesehen hat, und dann jetzt sich natürlich Gedanken machen kann, was das bedeutet, was man daraus machen kann. Das ist, glaube ich, ein Glücksgefühl, was die meisten Wissenschaftler oder sehr viele Wissenschaftler antreibt.
Ja, das zeigt mir auch gerade, wie schön es ist, quasi diesen Videopodcast hier zu machen, weil hier auch manchmal Kollegen, Kolleginnen von Ihnen sitzen, ja, deren Passion ist, am Patienten vielleicht zu arbeiten, zu operieren. Und Sie sprechen gerade halt ganz viel von der Forschung, vom Mikroskop sozusagen. Wir gehen darauf gleich noch ein. Ganz allgemein, Sie haben zwei Begriffe gerade erwähnt, Immunität und auch Immunsystem. Können Sie einmal kurz erläutern, was ist das Immunsystem und was ist unsere Immunität?
Ja, also das Immunsystem ist eigentlich ein Oberbegriff, der alle Abwehrmechanismen unseres Körpers bezeichnet, die verwendet werden einerseits, um Krankheitserreger in Schach zu halten oder in den meisten Fällen, ohne dass wir es sogar merken, daran zu hindern, dass sie überhaupt ein Problem werden. Oder natürlich auch andere Herausforderungen wie eine Verletzung, eine Fremdkörper oder Umwelteinflüsse entsprechend beantworten zu können, ohne um den Körper zu schützen.
Bei der Immunität unterscheidet man ja zwei Bereiche oder zwei Gruppen sozusagen. Einmal die angeborene Immunität und einmal die erworbene Immunität. Können Sie das einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genauer erläutern? Was ist da der Unterschied?
Sehr gerne. Also unsere Zellen haben eigentlich eine ganze Mechanismen, die eigentlich die ganze Zeit scharf gestellt sind und die tatsächlich auch über die Evolution schon in sehr einfachen Lebewesen vorkommen. Und die suchen immer nach sehr allgemeinen Hinweisen darauf, dass irgendwo eine Infektion stattfindet. Die gucken, erkennen zum Beispiel ein Molekül, was typisch für Bakterien ist und lösen dann eine entsprechende Antwort aus. Und wir können uns eigentlich darauf verlassen, dass diese Antwort fast immer funktioniert und im Endeffekt die meisten Herausforderungen sogar schon, ohne dass wir das bemerken, bekämpft. Und das wird durch das angeborene Immunsystem erledigt. Das sind eigentlich alle möglichen Mechanismen, die so in der Zelle schon vorkommen und die sogar in unserem Genom kodiert sind. Mhm. Und dann in Wirbeltieren hat sich noch eine weitere, etwas komplexere Art der Immunantwort herausgebildet und die ist tatsächlich in der Lage zu lernen und nach dem Erfahren bestimmter Gefahren, dem einer ersten Infektion mit einem bestimmten Erreger, heutzutage auch mit durch eine Impfung, können die trainiert werden, sodass einerseits bestimmte Zellen des Immunsystems sogenannte Antikörper produzieren können, die helfen, zum Beispiel Krankheitserreger unschädlich zu machen. Und die können dann auch, wenn man eine erneute Infektion bekommt, sehr viel schneller reagieren und oft sogar eine Person immun gegen eine Antwort haben, gegen einen Krankheitserreger machen. Zum Beispiel, wie das nach einer Infektion mit Windpocken geschieht. Mhm. Das kann man kein zweites Mal bekommen. Und andererseits gibt es dann auch einen weiteren Zelltyp, die sogenannten T-Zellen. Die können tatsächlich gezielt trainiert werden, Fremdkörper oder infizierte Zellen abzutöten.
Also ich finde es erstaunlich, wir haben jetzt erst begonnen mit dem Podcast, aber ja, wie Sie begeistert sind von diesem Thema und wir gehen darauf gleich noch näher ein, auch auf die Forschung, auch auf die Zellen. Mich interessiert noch brennt einmal die Frage, kann man pauschal sagen, dass Menschen mit einem schlechten Immunsystem kürzer leben?
Also ich würde sagen, die Hoffnung einer weiterentwickelten Gesellschaft wäre eigentlich, dass das keine Rolle mehr spielt. Dass wir natürlich mit den Errungenschaften unserer Zivilisation, mit dem medizinischen Fortschritt eigentlich diese Unterschiede eliminieren. Natürlich ist es trotzdem vorteilhaft, ein gutes Immunsystem zu haben. Man würde weniger krank und hat natürlich auch weniger Bedarf, im Endeffekt durch weitere Hilfsstoffe quasi seine Gesundheit aufrechtzuerhalten. Aber grundsätzlich wäre eigentlich, ich würde sagen, das Ziel einer Gesellschaft und der modernen Medizin, das auszugleichen, weil es natürlich kein fair verteiltes Gut und nicht in unseren Händen und sollte natürlich alle Menschen darauf einen Anspruch haben, gesund zu leben.
In dem Zusammenhang, man hört ja auch sehr oft die Aussage, Immunsystem stärken. Wie gehen Sie damit um? Kann man das eigene Immunsystem gezielt stärken? Ist die falsch, die Aussage? Wie sehen Sie das?
Also die ist sicherlich nicht falsch. Also ich würde sagen, wer ein gesundes Leben führt und alles im richtigen Maße zu sich nimmt und entsprechend versorgt ist, Sport treibt etc., tut alles dafür, sein Immunsystem zu stärken. Es gibt sicherlich auch noch bestimmte Aspekte, wie man das trainieren kann, aber ich würde sagen, da in dem Detail wird auch manchmal etwas hervorgehoben, nur um, ich sag mal, Geld daraus zu machen. Ich sage, wenn im weitesten Sinne ist ein gesundes Immunsystem wirklich eigentlich mit einer gesunden Lebensführung am besten bedient. Man kann nicht die kleine Pille nehmen, die einem dann alle anderen Sünden verzeiht. Und da sind wir natürlich auch alle Menschen und unser Immunsystem, unser Körper ist auch natürlich ein bisschen darauf ausgelegt, dass wir natürlich ein Auf und Ab auch mal ausgleichen können.
Und Herr Professor Schmidt, was sind konkrete Maßnahmen, die Sie empfehlen würden, auf die Sie vielleicht auch selber achten, die für ein gut funktionierendes Immunsystem beitragen? Haben Sie da so 3-4 Tipps an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, also ich glaube, da würde ich mich eher allgemeiner fassen, weil das natürlich nicht ganz konkret meine Expertise ist, aber sicherlich ist ohne Frage so, dass regelmäßige Bewegung, im besten Fall sogar Sport und eine gute Ernährung dazu beitragen. Ich glaube auch, wird immer mehr anerkannt, natürlich auch ein ausgeglichenes Leben führen, sich nicht immer überfordern, spielt eine große Rolle. Und ich glaube, wenn man alle diese Punkte in so eine gewisse Balance bringt, hat man wahrscheinlich schon den größten und vielleicht auch den schwierigsten Beitrag geleistet.
Und gibt es ganz konkrete Dinge, auf die Sie selbst auch achten mit Ihrer Erfahrung, dass Sie sich mit diesem Thema so viel auseinandersetzen? Der Zahnarzt achtet vielleicht besonders auf seine Zähne, sage ich mal. So hat jede Berufsgruppe ja, dass sie ein bisschen ja eingenommen ist von dem eigenen Thema. Gibt es da was, wo Sie sagen, so achten Sie gezielt auf Ihr Immunsystem?
Ja, ich Man hat das Gefühl, jetzt wüsste ich jetzt was besonders Schlaues sagen, wie ich jetzt ein besonders steriles Leben führe, aber ich kann es gar nicht so bestätigen. Ich würde sagen, tatsächlich ist, ich habe ja längere Zeit in den USA gelebt, meine Beobachtung gewesen, dass wenn man versucht, alle Gefahren von sich zu halten, alles steril zu halten, dass man nicht unbedingt seinem Immunsystem Gefallen tut. Das ist natürlich auch ein System, was darauf trainiert ist, natürlich auch ab und zu eine Herausforderung zu bekommen. Also deswegen kann ich nicht sagen, dass mein Leben jetzt komplett anders als das einer normalen anderen Person ablaufen würde.
Mhm. Und weil Sie Hygiene, Sterilität schon erwähnt haben, da gibt es ja auch so quasi die Hygienetheorie, gerade auch mit Kindern, Kleinkindern, Neugeborenen, Stichwort auch Allergien bekommen später. Können Sie dazu einmal was sagen? Was weiß man da heutzutage?
Also da ist sicherlich bekannt, dass Kinder, die komplett abgeschirmt von jeglichem Dreck und Herausforderungen für das Immunsystem aufwachsen, eine höhere Chance haben, Allergien zu bekommen. Das ist immer so ein Schlagwort, was leicht gesagt wird. Die tatsächliche Forschung darin ist auch noch mal deutlich komplexer und da sind wahrscheinlich auch noch Faktoren mit im Spiel, die wir noch gar nicht verstehen. Aber grundsätzlich kann man das schon sagen. Und ja, also ich würde sagen, klar, es gibt in einem Bereich OPs, in einem Bereich Krankenhaus ganz klare Hygieneanforderungen. Im normalen Leben, würde ich sagen, hat das unsere Spezies bisher natürlich auch ganz gut hinbekommen.
Also ich erinnere mich noch an eine Aussage von Professor Drosten in dem Zusammenhang. Er hat einmal gesagt, er geht, glaube ich, in kein Restaurant, wo er ein Bier, ein Weizen oder einen Saft aus einem Glas trinkt, sondern immer nur aus der Flasche. Also so eine ähnliche, sagen wir mal, Regeln für sich oder so haben Sie sozusagen nicht, sondern Sie sagen, aus Ihrer Sicht machen Sie das ganz normal, wie jeder andere von uns auch.
Genau so.
Ich habe einmal 5 Fragen, die ich immer meinen Gästen stelle, die Sie einmal kurz nur mit Ja oder Nein beantworten. Kann übermäßige Hygiene das Immunsystem schwächen und das Risiko für Allergien oder Autoimmunerkrankungen erhöhen?
Ja, mit der Einschränkung, dass das natürlich eine komplexere Frage ist.
Ist für Sie das Immunsystem der Schlüssel für Gesundheit?
Ja.
Und ist es möglich, dass unser Immunsystem in Zukunft so modifiziert werden kann, dass es Krankheiten verhindern kann, ohne auf Impfungen oder Medikamente angewiesen zu sein?
Das glaube ich nicht, weil tatsächlich Impfungen ja einen wirklichen Bestandteil dieses Trainings ausmachen, den man eben nur über diese Form bekommt. Mhm.
Und weil so wichtig, nochmal auch, kann ich mein Immunsystem gezielt stärken?
Ja.
Und sind Lamas und Alpakas Ihre Lieblingstiere?
Ja, da müsste ich mich jetzt für eins entscheiden, aber sicherlich eines meiner Lieblingstiere.
Die letzte Frage habe ich jetzt gerade gestellt und die Zuhörerinnen und Zuhörer wundern sich wahrscheinlich, warum. Ich habe gelesen, dass Sie sehr viel mit Alpakas und Lamas geforscht haben. Warum? Was haben diese Tiere so besonders vielleicht auch für unser Immunsystem? Oder warum haben Sie damit gearbeitet?
Ja, es wurde tatsächlich vor etwa 30 Jahren herausgefunden, dass alle Kameliden, das heißt Alpakas, Lamas, aber auch Kamele und Dromedare, eine ganz spezielle Antikörperform haben, die so ein bisschen einfacher aufgebaut ist. Und die haben wir gelernt, im Labor für unsere Zwecke zu nutzen. Und zwar können die uns erlauben, ganz gezielt in biologische Prozesse einzugreifen und Moleküle in ihrer Funktion zu stören, um sie besser zu verstehen. Und manchmal sogar tatsächlich, um potenziell damit ein Medikament zu erzeugen. Mhm. Und aus diesem Grund hat mein Labor bzw. die Core Facility Nanobodies an der Uni Bonn tatsächlich 4 Alpakas in Besitz, die wir auch regelmäßig immunisieren, um eben von deren Immunsystem zu lernen und diese tollen Antikörper zu gewinnen.
Weil Sie erwähnt haben, jetzt 4 Tiere sind sozusagen in der Klinik, im Besitz der Klinik. Wie geht es den Tieren und wie sehen Sie das auch aus einer ethischen Perspektive? Stichwort Tierhaltung. Überleben die Tiere das überhaupt, wenn Sie mit denen Forschung machen, Tests durchführen?
Ja, absolut. Vielen Dank, dass Sie das fragen. Das würde ich nämlich immer als nächstes sehr gerne erklären. Unsere Tiere sind sehr glücklich. Die leben mit einem Haufen anderer Alpakas zusammen. Und ab und zu mal impfen wir die. Das ist für die etwa so verträglich, wie wenn wir einen Menschen impfen. Und dann nehmen wir ihnen davon später eine kleine Blutprobe ab. Aber dann gehen sie auch weiter zurück in ihre Herde und können ganz normal weiterleben. Also wir lernen quasi nur von deren ganz besonderen Immunsystem. Das können wir nämlich noch nicht im Reagenzglas so gut nachstellen. Und nehmen dann die genetische Information für diese speziellen Antikörper, die die hergestellt haben, und bearbeiten die im Labor weiter. Dafür brauchen wir dann mehr als diese Informationen auch nicht aus dem Tier.
Und was sind die 4 Namen Ihrer Lamas oder Alpakas?
Also ja, die alte Garde unserer Tiere, die einen Großteil unserer jetzigen Forschungsergebnisse unterstützt hat, waren zwei Lamas mit dem Namen Herr Z und Paco und zwei Alpakas mit den Namen Prinz Poldi und Picasso.
Also passt ja dann super zum Rheinland, zu uns hier mit Prinz Poldi. Sie haben ja gerade auch Impfungen erwähnt und Covid war ein großes Thema in den letzten Monaten, in den letzten ein, zwei Jahren. Aus Sicht eines Immunologen, können Sie der Pandemie was Positives abgewinnen?
Ja, natürlich mit der Einschränkung, dass alles Leid natürlich immer gerne vermieden worden wäre, aber ich kann sagen, auch wenn das nicht immer in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird, das war ein absoluter Erfolgsfall für die Wissenschaft. Wir haben innerhalb von einem Jahr einen Impfstoff erzeugt, der tatsächlich, auch wenn er nicht alle 100% geschützt hat, Millionen von Leben gerettet hat, weil tatsächlich in der zweiten Phase, in der dann alle geimpft infiziert wurden, ja die Todesrate dramatisch geringer war. Also ich würde sagen, es hat gezeigt, die Forschung ist in der Lage, schnell auf so eine Herausforderung zu reagieren und hat auch wirklich in Windeseile und sogar in dem Fall mal mit Unterstützung aller Behörden auch sehr schnell es geschafft, neue Medikamente zu erzeugen und zuzulassen.
Und welche Herausforderungen, auch Chancen sehen Sie vielleicht in der Entwicklung von Impfstoffen, insbesondere im Hinblick auf zukünftige Pandemien? Haben wir daraus jetzt was gelernt? Haben wir vielleicht Blaupausen, die wir verwenden können? Helfen Ihre Lamas, Ihre Alpakas dabei vielleicht auch?
Ja, tatsächlich auf vielen Ebenen wurde sehr viel geforscht und sehr viel gelernt. Also wir sind euch wahrscheinlich noch nicht mal fertig damit, alle großen Studien, alle Immunantworten auf Impfungen wirklich retrospektiv auszuwerten. Aber man kann sicherlich schon mal festhalten, wir haben direkte Moleküle identifiziert, mit denen Krankheitserreger bekämpft werden können. Im Falle von Antikörpern, in unserem Fall Nanobodies, hat sich vielleicht rausgestellt, die sind vielleicht so ein bisschen zu teuer und langsam für so eine so breit ausgebreitete Krankheit, aber könnten durchaus in einem, sag mal, Fall wie einer Ebola-Epidemie oder Endemie, wo weniger Patienten aber sehr stark betroffen ist, durchaus hilfreich sein. Und für die breite Masse ist tatsächlich die Entwicklung und erfolgreiche Testung von mRNA-Impfstoffen tatsächlich ein Riesenerfolgsfall gewesen, denn genau diese Taktik kann natürlich relativ schnell auch für andere Pathogene angewendet werden. Und wahrscheinlich hat das diese Phase erst diesen Durchbruch gebracht, dass dieser neue Ansatz für Impfstoffe tatsächlich sich so durchsetzen konnte.
Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber oft wird ja auch, hört man gerade in den Medien auch manchmal so das Thema Post-Vec-Syndrom. Wird da auch geforscht? Wissen Sie da vielleicht, welche Entwicklungen, Forschungen stattfinden? Das ist ja auch wichtig für Betroffene auch.
Absolut. Also ich glaube, man kann schon sagen, es wird niemanden mehr stören als die Forscher, die Impfstoffe entwickeln, dass das nicht bei allen geklappt hat oder dass es auch mal, und zwar in sehr, sehr seltenen Fällen, Nebenwirkungen hat. Und deswegen wollen natürlich alle das besser verstehen. Es gibt sehr viel Forschung, das zu verbessern. Es ist aber tatsächlich in dem Fall natürlich auch eine Folge dessen, dass wir halt in einer kurzen Zeit fast die gesamte Weltbevölkerung geimpft haben. Also das würde mit allen anderen Medikamenten, die wir sonst ohne große Bedenken nehmen, das gleiche Risiko auch bestehen. Also ich glaube, das ist einfach ein Teil des Risikos oder der Streuung, die wir halt zu erwarten haben, wenn wir neue Medikamente erzeugen und überhaupt therapeutisch eingreifen und natürlich eine Methode versuchen zu identifizieren, die allen Patienten hilft.
Wir haben jetzt einmal über das Thema quasi Behandlung, Impfung bei Viren oder Erregern gesprochen. Wie sieht es so aus im Bereich Krebs, Krebstherapie? Wie sieht da die Forschung aus? Sind Sie da persönlich auch involviert? Was sind so, ist vielleicht auch zu erwarten in den nächsten 3, 4, 5 Jahren?
Also da hat sich auch, ich würde sagen, in den letzten 10, 20 Jahren eine ganze Menge getan. Das ist nicht Kern meiner Forschung, aber ich bin über die Nanobody Core Facility auch in spannenden Forschungsinitiativen in der Richtung involviert, zum Beispiel durch die Deutsche Krebshilfe gefördert, das sogenannte Thunder-Projekt, wo wir mit Arbeitsgruppen aus Hamburg und Bonn versuchen, neue Krebsmedikamente zu erzeugen. Und das basiert unter anderem auf dieser Neuentdeckung, dass man vielleicht nicht immer mit einem Medikament den Krebs allein komplett besiegen kann, sondern dass die effizientesten Methoden oder Therapien eigentlich das eigene Immunsystem darin stärken, den Krebs mit zu bekämpfen. Denn tatsächlich ist weniges erfolgreicher als unser Immunsystem darin, solche Gefahren auszulöschen.
Und jetzt haben wir Viren gehabt, Krebs auch, Thema Autoimmunerkrankungen. Auch da steckt ja das Wort Immunsystem drin. Können Sie einmal ganz kurz und verständlich schildern, was sind Autoimmunerkrankungen überhaupt?
Autoimmunerkrankungen sind solche Erkrankungen, die dadurch ausgelöst werden, dass eine Immunantwort in der Regel ohne dass ein Bedarf oder eine Notwendigkeit besteht, ausgelöst werden und damit dem Körper schaden. Also tatsächlich eine Immunantwort überreagiert oder sogar ohne quasi Notwendigkeit stattfindet.
Und was sind so drei sehr häufige oder vielleicht die häufigsten Autoimmunerkrankungen?
Ja, also sehr häufig sind natürlich rheumatische Erkrankungen. Es gibt auch Lupus zum Beispiel als eine sehr häufige und sehr natürlich einschränkende Erkrankung. Aber wir finden das zum Beispiel auch in neurodegenerativen Erkrankungen immer mehr und mehr Komponenten entdeckt werden, die tatsächlich durch eine überschießende Entzündungsantwort ausgelöst werden.
Und gibt es da jetzt wieder zurück zur Forschung, zu Ihrem Aufgabenbereich auch, gibt es Ansätze zur Modulation, also zur Beeinflussung der eigenen Immunität, des eigenen Immunsystems, die möglicherweise in der Bekämpfung von Autoimmunerkrankungen oder auch von Entzündungskrankheiten eingesetzt werden könnten?
In der Tat, also ein genaues molekulares Verständnis dieser Prozesse erlaubt uns natürlich auch zu identifizieren, wo jetzt Schwachpunkte sind, die therapeutisch angegriffen werden können. Und da gibt es tatsächlich einige Fortschritte, zum Beispiel in Therapien, die dann die Zellbotenstoffe, die eine Entzündung auslösen, inaktivieren. Und diese Stoffe, diese Medikamente gibt es sogar schon seit einiger Zeit, aber wir versuchen jetzt immer gezieltere Medikamente natürlich zu erzeugen, die vielleicht nicht alle Entzündungen auslöschen, sondern nur gezielt genau den Anteil an Entzündungen verhindern, die eigentlich die Krankheit auslösen, während natürlich der Teil an Immunantworten und Entzündungen, die wir brauchen, unangetastet gelassen werden soll.
Und um es auch nochmal konkret zu machen und Praxis alltagsrelevant zu machen, helfen speziell Omega-3-Fettsäuren, das hört man ja sehr oft, dass sie entzündungshemmend sind, helfen speziell Omega-3-Fettsäuren gezielt gegen Autoimmunerkrankungen, gegen chronische Erkrankungen?
Also gezielt vielleicht nicht, aber sicherlich helfen sie natürlich eine gesunde Ernährung oder hilft eine gesunde Ernährung natürlich auch dabei, ein gutes Immunsystem zu haben. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass das die spezifischen Lösungen sind. Schaden tut's nichts.
Aber kein Wundermittel, das Sie empfehlen, jeden Patienten, der Autoimmunerkrankung hat, gezielt hochdosiert einzunehmen.
Genau, nee, würde ich nicht empfehlen. Ist natürlich, ich muss als Disclaimer sagen, ich bin kein Arzt. Ich quasi kann keine offiziellen Therapievorschläge machen, aber mein Eindruck wäre, dass da auch tatsächlich manchmal versucht wird, das Bedürfnis der Menschen natürlich eine Lösung für alles zu finden, natürlich auch ein bisschen genutzt wird, um Produkte zu verkaufen. Ohne damit sagen zu wollen, dass die nicht gesund sind, aber die werden nicht die Lösung für alles und die kann man natürlich auch mit einer gesunden Ernährung anders aufnehmen.
Ansonsten hätte man dafür wahrscheinlich auch schon den Nobelpreis gewonnen. Und Stichwort Nobelpreis, ich hatte es auch gerade zu Beginn angedeutet, Sie haben ja einen sehr interessanten Werdegang. Sie haben tatsächlich, sind Sie in Bonn zur Schule gegangen, haben dann Biochemie an der TU München studiert, Ihren PhD, Ihren Doktortitel an der ETH Zürich gemacht und dann einige Jahre am MIT in den USA geforscht und sind dann wieder zurück nach Bonn gekommen, wo Sie seit 2022 Professor sind im Bereich der Immunologie, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, wirklich beeindruckend und trotzdem, so viel kann ich jetzt schon mal sagen, absolut menschlich normal und Sie sind begeistert von Ihrem Fach. Ist Ihnen eigentlich manchmal bewusst, welche Karriere Sie selbst hingelegt haben?
Also was mir manchmal bewusst wird, ist, dass ich immer von inspirierenden Menschen umgeben waren, die an mich geglaubt haben und mir Chancen gegeben haben. Und ich glaube, denen habe ich sehr viel zu verdanken und denen habe ich zu verdanken, dass ich um die Welt gekommen bin und das Glück hatte, dabei das machen zu können, was mir am meisten Spaß macht.
Und wollten Sie eigentlich als Kind auch schon Forscher werden und haben Sie als Kind schon mit Lupe und Mikroskop quasi immer experimentiert, rumgehangen?
Tatsächlich kam der Wunsch bei mir sehr früh auf und ich fand es immer spannend, die Möglichkeit zu haben, der Erste zu sein, der irgendwas neu entdeckt oder der etwas beobachtet und daraus seine Schlüsse zieht. Also als kleiner Junge wollte ich gerne Entdecker werden und dann hat mir mein Vater irgendwann Leider mitteilen müssen, dass es so viele unbekannte Kontinente nicht mehr gibt. Und dann ist die Forschung, wo man dann natürlich im Kleinen oder im Großen natürlich doch noch vieles herausfinden kann, eigentlich die nächstähnliche Herausforderung.
Das heißt, für Sie war relativ früh klar, im Bereich der Forschung zu gehen. Ich frage oft meine Gäste hier auch, ja, was wären Sie oder können Sie sich vorstellen zu arbeiten, wenn Sie nicht Arzt geworden wären oder Biochemiker wie bei Ihnen? Was könnten Sie dann sagen?
Ich glaube, ich wäre sonst sehr gerne Archäologe oder Historiker geworden.
Das passt ja auch irgendwie mit, das stimmt, wobei es eher, glaube ich, dann nicht zukunftsorientiert ist, sondern zurückblickend. Abschließend noch, welchen persönlichen Tipp haben Sie an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in Bezug auf ja, das Thema Immunsystem, die körpereigene Immunität?
Ja, finden Sie Ihre eigene Balance und führen Sie ein Leben, das Sie selbst glücklich macht. Ich glaube, das ist dann verbunden mit allen anderen gesunden Lebensentscheidungen.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Schmidt, für Ihre wertvolle Botschaft an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und vielen Dank, dass Sie mein Gast waren. War wirklich sehr beeindruckend und freut mich sehr zu sehen und zu hören, wie jemand für seinen Beruf brennt. Das ist also schön. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann gerne teilen Sie den Beitrag. Gerne schauen Sie beim nächsten Mal wieder rein. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.